Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Heute am 30. Januar, die Folge 40 und unser letzter Teil zu den Wintervögeln. Mal schauen, ob wir die alle in diese Aufnahme reinbekommen. Aber vorerst wollte ich euch teilhaben lassen an diesem wunderbaren Moment, der jetzt gerade in diesem Augenblick stattfindet. Hört mal, vielleicht erkennt man das Geräusch. Also wer es nicht erkannt hat, das ist das Geräusch von knirschendem, nassen Babschnee, der hier 10 bis teilweise 15 cm hoch auf dem Zinken liegt und der ganze Platz ist in Stille und in Weiß getaucht und das löst ein wunderbares Gefühl von Dankbarkeit und Ruhe und Schönheit in mir aus. Das ist gerade wunderbar. So sehr ich das liebe, wenn Leute hier auf dem Platz sind, aber diese Momente sind besonders. Weit weg ist ein Kohlgrabe zu hören. Ah, sehr schön. Ja, und das passt gut. Wintervögel und Schnee. Ich bin das dritte Mal hier im Fläming jetzt mit Neuschnee beschenkt, was natürlich hervorragendes Spurenleser-Wetter ist. Und das hatten wir die letzten Jahre nicht mehr und lässt einfach mein Herz jedes Mal hüpfen vor Freude, wenn man rausschaut und alles wieder neu mit der weißen Decke bedeckt ist. Sehr, sehr schön. Dann möchte ich mich bedanken. Es kamen einige Mails mit Dankes und Vogelgrüßen. Und von einer Mail möchte ich gerne ein bisschen berichten von der Urte aus Babelsberg. Sie hat sich besonders gefreut über die Meisen im letzten Podcast, wo wir die ganz genauer betrachtet haben. Und auch sie schreibt über das frühe Balzverhalten bei den Kohlmeisen und den Ringeltauben. Und auch bei den Stadttauben, sie meint dann wahrscheinlich die Straßentauben oder Felsentauben, das kann ich bestätigen. Aber jetzt ist es wieder kälter und die Gemüter sind etwas ruhiger geworden. Eine sehr schöne Formulierung. Ja, sobald die Sonne rauskommt und es wärmer wird, beginnt sich etwas zu regen in den Vögeln. Und wenn das wieder abflaut, der Schnee kommt, die Kälte kommt, der Wind kommt, der Wetter kommt, dann beruhigen sich die Gemüter wieder. Und auch hier haben wir jetzt in den letzten 2 Wochen mal eine Ringeltaube am Ruf, also rufend gehört, das spricht balzend. Also auch hier findet so eine sehr frühe Winterbalz statt. Und dann schreibt sie, wie jedes Jahr kommen auch irgendwann die Schwanzmeisen vorbei. Von denen habe ich, glaube ich, nur ganz kurz berichtet beim letzten Mal, aber die sind wirklich putzige Gesellen. Wie immer im Pulk und die anderen Meisen sind schnell an den Rand gedrängt. Sie versuchen schon noch dazwischen zu kommen. Allein es sind zu viele Schwanzmeisen, dass es ihnen dann doch nicht gelingt. Nur der Kleiber lässt sich nicht beeindrucken. Und dann hat sie mir noch ein paar schöne Fotos geschickt. Also danke fürs Teilhaben lassen. Und Urte schrieb auch, dass sie keine Finken hat. Vielleicht musst du mal das Futter ein bisschen ändern und mal mit einer anderen Futtermischung rum experimentieren, ob du damit die Finken an dein Futterhäuschen anlocken kannst. Ja, und eine andere Nachricht, die ich noch kurz erwähnen möchte, bevor wir einsteigen, ging in der Telegram-Gruppe rum. Ich habe so viele Federn gefunden und nun möchte ich meine Federn aufkleben und die schön darstellen. Ja, entweder für wissenschaftliche oder Studienzwecke, um genauer was über den Aufbau des Federkleides der Vögel zu lernen oder einfach nur, um sie schön betrachten zu können, sie sich irgendwo hinstellen, hinhängen zu können. Was nehme ich denn für Papier und wie mache ich das und so weiter. Und die Seite, die ich da wärmstens empfehlen kann, die schon einige Male auch gefallen ist in dieser Podcast-Reihe, heißt featherbase.info, also Feather auf Englisch wie Feder, F-E-A-T-H-E-R, Base wie Base. Info. Klingt englisch, ist aber eine deutsche Seite mit einer gigantischen Datenbank und besonders toll sind unter dem Button Artikel Beschreibungen einerseits zu Gesetzmäßigkeiten, zur Pflege und Instandhaltung von Federn oder wieder Aufarbeitung, wenn die verschmutzt sind oder dreckig und so weiter. Aber dort gibt es auch einen sehr schönen Artikel über das Aufkleben von Federn. Und dort wird genau beschrieben, auch welche Papierart, mit Grammzahlen, mit der genauen Bezeichnung. Auch eine gute Kleberempfehlung wird gegeben, womit man die dann kleben kann und so weiter. Und da richte ich mich selber nach. Und das kann ich einfach nur wärmstens empfehlen für alle, die die dunklen Winterstunden abends nutzen möchten, ihre Federsammlung endlich mal auf Vordermann oder Vorderfrau zu bringen. Super, das war mir noch wichtig. Und bevor wir jetzt wirklich letztendlich zu den Spechten kommen, habe ich noch zwei kleine Geschichten zu teilen. Die eine Geschichte ist vor 2 Tagen passiert. Da lag noch kein Schnee bei uns und wir hatten ein Treffen drin im Haus mit viel Gesprächen und Reden. Und wir haben eine kleine Pause gemacht und ich bin vor die Haustür getreten und höre einen lauten Luftalarm. Also das hohe Zieh und die Blaumeise mit ihren sehr aufgeregt, sehr intensiv, fast schrill überschlagend. Und dazu ab und zu mal hier eine Meisenbewegung in der Hecke, die vor unserem Haus ist. Und die Meisen, müsst ihr wissen, die können diese wirklich richtig stillhalten. Ja? Selbst wenn Gefahr in der Nähe ist, die sind immer ein bisschen on the move, ein bisschen in Bewegung, gucken nach links, gucken nach rechts. Aber für Meisenart war es sehr, sehr verhalten und sehr still. Und nach diesem Luftalarm folgte eine drückende Stille. Nicht so eine friedliche, sanfte Stille, wie jetzt hier auf dem Zinken herrscht, sondern richtig so eine Hab-Acht-Stille. Und dann war ein kurzes Imitieren eines Eichelhähers zu hören. Ich konnte ihn noch nicht sehen. Und im ersten Eindruck klang das wie so ein klassischer Luftalarm. Da ist ein großer Vogelräuber in der Luft, also ein Sperber irgendwo in der Nähe, sitzt irgendwo still, ist gerade angeflogen gekommen oder ein Habicht. Und das hätte auch der Fall sein können, weil ich habe keinen gesehen. Deswegen kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Von der Traube, von der Gestalt des Vogelalarms hätte das gepasst, aber als dann der Eichelhäher aufflog und die Meisen sehr stark auf diesen Eichelhäher reagierten, also guckten, was macht der genau, wo fliegt der hin, und als der Eichelhäher dann weggeflogen ist, plötzlich wieder reges Treiben, hin und her zwitschern, ziehen, wechseln von einer Warte zur anderen, also von einem Strauch zum nächsten im kleinen Meisenpulk, und plötzlich wieder eine totale Agilität und auch Lautstärke, ja, von Kohlmeise, Blaumeise und eine Sumpfmeise mit ihrem Pichu, 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 Pichu war auch noch mit dabei, lässt mich eher vermuten, dass dieser Luftalarm vom Eichelhäher ausgelöst wurde. Und entweder haben sie ihn verwechselt einfach, die Silhouette gesehen, ah, da kommt eventuell ein Vogelkiller und dann schlägt die Blaumeise an, egal ob es stimmt oder nicht, und alle anderen Vögel reagieren darauf. Oder es war einfach so ein Vorbote von, oh, da kommt einer der cleversten Nesträuber in unserem Revier, nämlich der Eichelhäher, der wirklich ganz still und heimlich oft durchs Geäst im Frühjahr sich hangelt, um nach Nestern und damit Eiern Ausschau zu halten oder Jungvögeln. So eine kleine Vorahnung von dem Stress, der bald auf die Vögel zukommt. Eins von beiden. Ich tendiere eher, dass dieser ganze Alarm sich um den Eichelhäher herum bewegte. Und wahrscheinlich waren da noch viele Nuancen und viele Botschaften versteckt, die an mir vorübergegangen sind. Aber es waren nur 3 Minuten oder 4 Minuten, in denen aber eine wahnsinnige Spannung in der Luft lag. Und es war einfach schön, sich da in diesem Moment fallen zu lassen und zu beobachten, was da passiert. Und die zweite Beobachtung, die ist schon ein bisschen länger her, jetzt vielleicht 2 Wochen oder so, kam ich aus dem Büro und habe auch eine kurze Pause gemacht und stehe vor dem Haus und sehe plötzlich über unser Grundstück einen Fischadler fliegen. Und bei uns in der Nähe brüteten Fischadler, also ich bin mir ziemlich sicher, einen Fischadler von einem Mäusebussard zu unterscheiden. Der hat diesen Knick in den Flügeln, schwarz-weiße Färbung, das können Mäusebussarde auch haben, aber die haben einfach eine komplett andere Silhouette im Flug. Und dazu auch noch so ein kantiger Kopf, eine andere Proportion vom Schwanz zum Körper, als beim Mäusebussard der Fall ist. Und ein langsamer, flacher Flügelschlag, mit dem er über das Gelände rüberflog. Und dann habe ich neu angehalten von einem Freund Jasper, der sehr fit ist und ornithologisch viel unterwegs ist, sehr engagiert im Vogelschutz. Der hat mich doch gebeten, hey, wenn du seltene Sachen oder wenn du Zeit hast, egal was eigentlich für eine Vogelbeobachtung, poste die doch auf Ornitho. Ornitho ist eine Seite, O-R-N-I-T-H-O, die Vogelbeobachtungen festhält und sammelt und bündelt und aus diesen Daten heraus dann auch wichtige Daten gesammelt werden für die neuen Vogelbücher, die rauskommen. Große, umfassende Werke, alle paar Jahre werden die ja neu aufgelegt. Und das war mir so im Vorhinein gar nicht so klar und ich bin dann immer müßig, dann noch ein technisches Ding, ja, noch eine App und dann siehst du so einen schönen Fischadler und jetzt sollst du da deine App rausholen und das dann posten noch und mit einem GPS-Punkt. Mich nervt es einfach manchmal und habe dann so keine richtige Lust. Und habe aber durch die Ermahnung so von Jasper, hey, es ist wichtig für den Vogelschutz, mich dann zusammengerissen. Und dann etwas verspätet, dann diesen Post reingesetzt, Fischadler gesehen, weil ich dachte, hey, das ist was Seltenes, weil normalerweise ist der Fischadler in dieser Jahreszeit nicht in unserer Gegend. Der Fischadler ist ein Zugvogel, zieht nach Afrika und völlig untypisch, den im Januar, im frühen Januar, hier bei uns anzutreffen. Und prompt zwei Tage später bekam ich eine Mail von den Administratoren auf der Ornitho-Seite, ob ich mir denn da so sicher sei mit der Beobachtung, weil der Fischadler ist eigentlich nicht hier. Der ist in Afrika und es kann eigentlich nicht sein, was ich denn für technische Hilfsmittel benutzt hätte, ob ich das dokumentiert hätte und so weiter. Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, ich kenne da diesen Jasper, der ist sehr aktiv auf Ornitho, den, vielleicht kennt ihr den, der kann für mich bürgen, dass wenn ich sowas poste, dass ich es nicht posten würde, wäre ich mir unsicher. Und hab kurz beschrieben, woran ich das erkannt habe. Ich habe keine technischen Hilfsmittel benutzt, kein Fernlass. Ich habe es nicht dokumentiert. Ich weiß, es ist ungewöhnlich. Und was dann folgte, war noch zweimaliges Hin- und Herschreiben per Mail. Wie hieß er denn? Lukas, glaube ich. Tobias. Ich glaube, wir nennen ihn jetzt mal Tobias. Der Tobias wollte es wirklich ganz genau wissen. Er hat mir voll auf den Zahn gefühlt, ob er diese Beobachtung wirklich mit aufnehmen kann in die Datenbank und drin stehen lassen kann. Und nach mehrmaligen Hin- und Herschreiben, glaube ich, ist das Ding jetzt durch. Aber mich hat es sehr gefreut, denn jetzt kann ich diese Seite auch wirklich ernst nehmen, weil die hängen sich da rein, die haken nach, betreiben wirklich einen Heidenaufwand, um möglichst genaue Daten natürlich auch zu bekommen und die Beobachtung, also seriöse Beobachtungen dort aufzunehmen. Und ja, dieses ganze Nachhaken und die ganze Diskussion, die da entflammt ist, hat mich eher gefreut als genervt, denn sie hat für mich so die Seriosität dieser Seite nochmal aufgezeigt und motiviert mich jetzt auf jeden Fall, dort fleißiger zu posten. Jasper sagte irgendwie, nach 150 Posts kann man dann auch einsehen, was andere gepostet haben in der Gegend, was dann natürlich spannend macht, wenn wir uns mit seltenen Vogelarten beschäftigen. Wo stecken zum Beispiel noch mehr Sperbergrasmücken als auf meinem Platz hier? Eine Frage, die mich auf jeden Fall brennend interessiert. Also, wer Lust und Freude hat, schaut euch doch auch diese Seite mal an. Dafür ist dieses digitale Zeitalter ja wirklich absolut genial. Viele Augen, viele Ohren zu bündeln über so ein Medium. Die Seite heißt Ornitho, ist ein bisschen kompliziert in der Bedienung, finde ich, am Anfang. Und dann gibt es aber ein ganz einfaches App, braucht ihr auch nur Ornitho im App Store oder bei Android da eingeben. Und das ist wiederum total einfach zu bedienen. Da sagst du einfach, ich sehe jetzt hier diesen Vogel, setzt einen Punkt, der ruft automatisch eine Karte auf und dann wird es in die Datenbank eingespeist. Und wenn das eine ungewöhnliche Beobachtung ist, dann kriegst du höchstwahrscheinlich eine Rückmeldung und lernst entweder was oder hast was ganz Seltenes entdeckt und beigetragen, die geheime Welt der Gefiederten noch mehr zu durchleuchten und mehr zu verstehen. Also kann ich wärmstens empfehlen, ähnlich wie dieses Rotmilan-Projekt, von dem ich im letzten Podcast gesprochen habe. Das sind so Sachen, die wir nebenbei und machen können und wo wir aktiv auch etwas zurückgeben können an die Vögel, weil sie ja jetzt wissenschaftlich bewiesen, wie im vorletzten Podcast kurz erwähnt, uns ja messbar glücklicher machen. Da können wir doch was zurückgeben. Ist doch schön. Gut. Ja, es war mir doch wichtig, das zu teilen. Und jetzt schauen wir uns mal die letzte Vogelgruppe an, die ich mit aufnehmen wollte zu dem Thema Wintervögel. Eine Gruppe, die omnipräsent ist, gerade wenn das Grün an den Bäumen noch nicht draußen ist, die lautstark sich äußern, weit, weit zu hören sind und auch gut zu beobachten jetzt in der Winterzeit. Und das ist die Familie der Spechte. Den Buntspecht kennt, glaube ich, jeder. Ich hatte mal eine Schulklasse, die haben den Rotspecht getauft. Und der hieß bei denen Rotspecht. Die wussten nicht, dass das der gleiche Vogel ist, der im Buch Buntspecht genannt wird. Für sie war es einfach Rotspecht. Jeder von ihnen hat den Rotspecht erkannt. Und auch Jahre später habe ich dann Kids aus der Klasse wieder getroffen. Und wenn wir unterwegs waren, ach, schau, da ist ein Rotspecht. Ich habe das so stehen lassen, weil der eigene Name, wenn der sich einprägt und du den Vogel draußen wiedererkennst, und du nicht auf die Idee kommst, bei Ornito Rotspecht zu posten, dann ist das völlig, völlig legitim, finde ich. Also der Buntspecht, unser häufigster Specht, den, glaube ich, die meisten von euch kennen, der ja auch sehr stimmaktiv ist und mit seinem Balzgesang, seinem mechanischen, seinem Trommeln an einem hohlen Ast, einem schön starken Resonanzkörper, ein sehr auffälliger Specht, gut zu hören ist. Vielleicht zu verwechseln mit dem Mittelspecht. Ich finde es manchmal immer wieder schwierig, vor allem die jungen Buntspechte. Es ist noch nicht so weit, aber wenn die draußen sind, die sehen dem Mittelspecht ähnlicher. Aber sie rufen ganz anders und der Mittelspecht ist auch viel, viel seltener. Es ist Wahrzeichen vom Hohen Fleming. Kann ich überhaupt nicht verstehen, weil es gibt wirklich nicht so viele Mittelspechte hier bei uns. Aber vielleicht war das ein Wunschdenken, als dieses Wahrzeichen entworfen wurde. Spannend vielleicht noch zu wissen ist, der Buntspecht hat, das Männchen hat im hinteren Teil, also am Nacken, einen roten Fleck und das Weibchen hat keinen. Daran kannst du schön Männchen und Weibchen unterscheiden. Und der Jungvogel, daher ist er auch schwer mit Mittelspecht, also leicht mit Mittelspecht zu unterscheiden, hat eine komplett rote Haube, so wie der Mittelspecht auch. Also dieses Rot am Hinterkopf sagt euch, da ist ein Buntspecht-Männchen. Kein Rot sagt euch, da ist ein Weibchen unterwegs. Und der markanteste Ruf vom Buntspecht ist das Kixen. Es ist ein bisschen schärfer und höher als das Tixen der Amsel. Ja, die ja auch, wenn sie aufgeregt ist, so tick, 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 tick. Aber der Buntspecht macht es noch abgehackter, noch schärfer. So Kix, Kix, Kick, Kick, Kick. Ja, und das kann auch ganz, ganz schnell aneinandergereiht sein, wenn er sehr aufgeregt ist. Und neben diesem Ruf hat er noch weitere Rufe, aber das ist so der auffälligste Ruf, der sehr, sehr schön Sekundaralarm auch abgeben kann. Also ein Alarm, der über zwei Ecken ausgelöst wird, sprich du scheuchst Rehwild irgendwo hoch, ohne es mitzubekommen, Reh oder Dammwild springt ab, läuft davon, der Buntspecht sitzt oben, sieht es und zeigt das wegrennende, aufgeregte Reh oder Dammwild an, das aber durch dich ausgelöst wurde. Das heißt, eigentlich gilt der Alarm dir nur indirekt, weil der Buntspecht nicht auf dich reagiert, sondern auf das davonrennende Wild. Dafür ist der Buntspecht echt ein Spezialist in meiner Wahrnehmung. Ich erlebe diese Alarme sehr oft da draußen. Also Bunt und Mittelspecht. Der Buntspecht ist, glaube ich, auch häufig an vielen Vogelhäusern zu beobachten und zu sehen und dann aber kein anderer Vogel mehr. Und einer der Spechte, deren Nahrung am vielseitigsten ist. Also er ist wirklich so ein Generalist, was Nahrung angeht. Ganz anders als die anderen beiden Hauptspechte, würde ich mal sagen. Also häufigsten anzutreffenden Spechte, nämlich dem Grün- und dem Schwarzspecht. Vor allem der Grünspecht, der ist so ein richtiger Spezialist. Ich meine, er frisst nicht ausschließlich Ameisen, aber wenn sie da sind, und in einem Habitat, das der Grünspecht bevorzugt, also so eine halboffene Mosaiklandschaft, Parklandschaften liebt er auch. Dort, wo es wilde Ecken gibt und Hecken, da gibt es auch Ameisen, geht er bevorzugt auf die Ameisen und hinterlässt dabei wunderbare Hack- und Wühlspuren im Boden, teilweise auch richtige Löcher in den Ameisenhügeln, die so groß sind wie er, weil er richtig sich tief einarbeitet in diesen Ameisenhügel, um an die Larven ranzukommen. Und oft findest du auch an diesen Hack- und Grabespuren irgendwo seine Losung liegen. Und seine Losung, ich sage mal gerne, sieht aus wie so eine Luxuskippe mit so ganz vielen Inhaltsstoffen. Wenn man die irgendwo hinflickt, geht die nicht aus, sondern brennt weiter ab. Und dann bleibt oben so ein langer Asche, so ein langer Aschestängel irgendwie liegen. Dann denkt man sich den Filter unten weg. Und so ungefähr ein bisschen dünner, aber ähnlich dick ist die Losung des Grünspechtes und überzogen von diesem grau-weißen Harnstoff. Und wenn du den dann aufmachst, vorsichtig mit zwei Stöckern, wirst du sehen, dass da drin alles voller kleinster Chitin-Panzerteilchen von Ameisen ist. Und wenn du dir so eine Hackspur, die frisch ist, mal genauer anschaust, kannst du sogar erkennen, wo Ober- und Unterseite des Schnabels gewesen ist. Weil der Oberschnabel ist, läuft spitz zu, hat so ein bisschen so eine Dreiecksform und unten ist er eher abgerundet. Da kann man viel rauslesen aus solchen Grünspecht-Hackspuren. Und Grünspechte sind tolle Vögel, weil sie unglaublich bunt sind. Also ich höre immer wieder Leute, die sagen, du, ich habe einen Papagei gesehen bei dir in der Einfahrt. Und ich weiß schon, wer bei mir in der Einfahrt sich immer umtreibt. Das ist ein Grünspecht-Pärchen, die ja relativ standorttreu sind. Also man hört selten von Grünspechten, auch wenn die Reviere sich auflösen, die weiter als 20, 40 Kilometer in der Gegend umher streunern. Und da weiß ich schon, dass da unten meine Grünspechte sitzen, die man fast immer, wenn man aus der Einfahrt raus oder reinfährt, sieht man ein oder zwei Grünspechte vom Boden aus auffliegen. Auch sehr typisch für den Grünspecht, dass er sich sehr, sehr viel direkt auf dem Boden aufhält. Und dann weiß ich schon, es handelt sich nicht um ausgebrochenen Papagei, was ja auch durchaus mal passieren kann und auch passiert ist, sondern um den Grünspecht mit seinem schönen Rot an seinem, am Kopf und an der Seite unterhalb seines Auges, sein leuchtendes, sanftes Grün. Also es ist ein wunderschöner Vogel. Ich weiß noch ganz genau, wo ich meinen allerersten Grünspecht bewusst gesehen habe. Das war 2000, am 8.8.2000 im Schloss Sanssouci. Das werde ich nie vergessen. Der war auch direkt auf dem Boden, super abgetarnt im grünen Gras. Und als er sich dann bewegte, auf der Ameisensuche, war ja wunderschön zu beobachten. Also unvergessliche Bilder in meinem Kopf vom Grünspecht. Und der Grünspecht trommelt selber nicht. Er hackt zwar auch seine eigene Bruthöhle und auch Schlafhöhle. Die schlafen sogar in ihren Höhlen drin. Aber er hat einen ganz markanten Balzruf. Nämlich so ein, klingt fast wie so ein Lachen. Ja, so ein... Also, ist nicht ganz so perfekt jetzt, bin ich ganz so in Form fürs Grünspechlachen, aber wenn ihr das Gefühl habt, da draußen lacht euch jemand aus von oben vom Baum, dann ist es höchstwahrscheinlich der Grünspecht. Und wenn dieses Lachen nach hinten noch abfällt, also runter, etwas langsamer und tiefer wird, also so, dann handelt es sich um den viel, viel selteneren Grauspecht, der dem Grünspecht sehr ähnlich aussieht, ein bisschen kleiner ist und den ich bisher erst ein einziges Mal sehen und hören durfte, weil der hier in unserer Region total selten ist. Also der Grünspecht ist ein Vogel, mit dem könnt ihr euch auf jeden Fall intensivst auseinandersetzen. Die sind glücklicherweise wieder häufiger geworden, weil es mehr unaufgeräumte Ecken gibt und Streuobstwiesen gefördert und gepflegt werden, die sie lieben. Parklandschaften gepflegt oder neu angelegt werden, wo dann auch Altholzbestände sind, offene Flächen, geschlossenere Flächen. Der liebt nicht so den tiefen Wald, der ist eher so am Waldrand oder in so halboffenen Flächen. Wie stand so schön in einem Buch, Mosaiklandschaften, finde ich ein sehr schönes Wort, habe ich glaube ich vorhin schon erwähnt. Genau, und jedes Mal eine Augenweide. Also bitte zieht euch den Grünspecht rein. Es ist wirklich herrlich, den zu beobachten. Und dann sein größerer Bruder und der größte Specht in unseren Breiten, der Schwarzspecht, der früher sehr, sehr selten war. Als ich anfing, mich mit dem gefiederten Volk zu beschäftigen, hieß es immer noch, oh, vom Aussterben bedroht. Und wenn du Glück hast, mal irgendwo einen Schwarzspecht zu sehen, dann sei froh. Inzwischen finde ich, dass sich die Bestände zumindest hier in unseren Breiten hier in Brandenburg wieder sehr gut erholt haben, weil alte Bäume stehen gelassen werden, Biotopbäume stehen gelassen werden. Und genau sowas braucht der Schwarzspecht. Der braucht alten Baumbestand, um seine relativ hoch angesiedelten großen Bruthöhlen zu hacken. Und der Schwarzspecht ist auch eine Augenweide. Er ist nicht ganz so bunt wie die anderen Spechte, wie sein Name schon sagt, komplett schwarz. Mit etwas Rot am Kopf oben, Männchen mehr als das Weibchen. Und er hat einen ganz markanten, weit hörbaren Ruf im Flug. Und wenn ihr das Geräusch hört, dann schaut doch in die Richtung und dann seht ihr meist oberhalb der Wipfel, knapp oberhalb der Wipfel oder ein bisschen unterhalb der Baumwipfel mit kräftigem Flügelschlag, geradlinigem Flug einen Schwarzspecht lang fliegen. Und wenn er dann irgendwo landet, kommt sein heiseres, wildklingendes Hieh. Oh, das ist für euch wahrscheinlich nicht zu hören, das ist zu weit weg, aber da kommt gerade einer angeflogen. Wahrscheinlich war ich jetzt ein bisschen zu schwarzspechtig. Mal gucken, ob er noch ein bisschen näher kommt. Dann halte ich mal kurz inne und vielleicht ist er zu hören. Jedenfalls, das sind so seine markantesten Rufe. Er hat noch viele weitere tolle Rufe. Einen, den ich auch immer wieder sehr schwer finde, mit dem Grünspecht, vom Grünspecht auseinanderzuhalten. Die haben beide noch so einen rauen Schrei, aber Schwarzspechte sind wirklich große, massive Vögel. Also die mal von nahen zu beobachten, ist ein absolutes Ereignis und Erlebnis. Sind sehr scheu. Man muss wirklich achtsam und vorsichtig sein oder lange auf seinem Sitzplatz irgendwo sitzen, um sie von nahen beobachten zu können. Aber vor allem in der Balz, die ja jetzt langsam in Gang kommt, wenn sie dann anfangen zu turteln und sich um die am Baum dran, um den Stamm herum jagen und sich ins Ohr säuseln. Also es klingt manchmal fast wie ein Gespräch. Also wer sowas zum ersten Mal erlebt, wird hin und weg sein in der Balzzeit. Das wirklich sind eindrückliche Erlebnisse. Und ich weiß noch ganz genau, als ich meinen ersten Schwarzspecht gehört habe, vor allem dieses Klirr, dieses hatte ich vor meinem inneren Auge einen Greifvogel. Ich habe da einen großen Greifvogel gesehen und auf gar keinen Fall da hinter diesem Ruf einen Specht vermutet. Und es klang sogar ein bisschen gruselig, weil ich war allein da im Wald und kannte mich dann auch überhaupt nicht aus. Und dann kommt natürlich schnell die Angst. Und ich habe mich dann schnell in meinen Schlafsack verkrochen. Da habe ich mich sicher gefühlt. Wie so ein kleines Kind, was die Augen zumacht und sagt, keiner sieht mich. Dann ging es wieder. Und später, als ich erkannt habe, dass das der Schwarzspecht ist, bin ich diesem Ruf oft gefolgt, vorsichtig, um Schwarzspechte zu beobachten. Und das, ich kann mich nur wiederholen, ist sehr eindrücklich. Dieser kräftige, lange Stützschwanz, mit dem er sich senkrecht am Stamm hält und mit kräftigen Zügen die Rinde rauf und herab klettert. Also grün, schwarz und buntspecht, würde ich mal sagen, so, das sind die Hauptspechte. Und dann gibt es noch den Kleinspecht, der häufiger ist, als man denkt, zumindest bei uns hier in der Region. Ist der zu hören oder ist der noch zu weit weg? Da ist wieder ein Schwarzspecht. Der Kleinspecht, und das ist bei uns so ein Klassiker, der ist schwer zu sehen, schwer zu Gesicht bekommen, nicht viel größer als eine Kohlmeise. Sieht echt putzig aus, der kleine Kerl, aber er ist nicht zu überhören, weil er ist so laut mit seinem Kick, 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 fast turmfalgig oder sperberig so ein bisschen. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal hören, ob ihr den Schwarzspecht mitbekommt, der hier über die Baumwipfel fliegt. Ja, bin mal gespannt, ob das rüberkommt. Man hat sogar seinen kräftigen Flügelschlag gehört. Und dazu sein Flugruf. Ja, der Kleinspecht, hört euch diesen Ruf einmal an vom Kleinspecht und plötzlich werdet ihr, wenn ihr euch in ein bisschen abwechslungsreicher Landschaft bewegt, wo viel Totholz ist oder Unterholz, werdet ihr Kleinspechten täglich begegnen und könnt euch auch an diesen Spechten erfreuen. Und der letzte, einer meiner Lieblingsspechte, weil er hier auf unserem Gelände brütet und letztes Jahr sogar mit zwei Brutpaaren ist der Wendehals, aber auf den können wir jetzt nicht weiter eingehen, weil der nicht da ist. Einer von den wenigen Spechten, die ein klassischer Zugvogel sind, Zugvogel ist. Und wenn ich im Winter einen Wendehals hier auf meinem Platz sehen würde, dann würde ich, also dann ist wirklich die Klimakatastrophe wahrscheinlich schon da. Weil der kommt erst so im April, hat einen ziemlich langen Zug vor sich oder hinter sich. Ja, also diese Spechte, wie gesagt, vor allem der Buntspecht und auch der Grünspecht sind wunderbare Vogelalarmvögel und sind Vögel, die das Gemüt erheitern und erfreuen, weil sie einfach wunderschön sind und leicht zu beobachten, gut zu beobachten und eine wichtige Rolle spielen im großen Netzwerk da draußen als klassische Insektenfresser und durchaus Vögel, mit denen ihr euch intensiver beschäftigen solltet. Und wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf die drei Gruppen, die wir uns angeschaut haben, die Spechte, die Finken und die Meisen, dann sucht euch doch erst wirklich von jeder dieser Gruppen ein oder zwei Arten aus, die ihr euch mal genauer anschaut im Vogelbuch, mal nachhört, wie deren Rufe klingen und vielleicht auch mal nachlest, wann sie anfangen zu balzen, was um ihr Brutgeschehen herum wichtig ist zu wissen, um dann mehr einzusteigen in deren Welt und damit in die geheimnisvolle Sprache der Vögel. Und ganz am Schluss muss ich noch einen letzten Specht erwähnen, der kein Specht ist. Das ist eine eigene Familie, der Kleber oder Kleiber, der sein Loch kleiner klebt, zuklebt, als es vorher war, weil er nutzt gerne alte Buntspechthöhlen und klebt die dann, macht das Einflugsloch kleiner, damit sein Nest nicht ausgeraubt wird. Das ist eher ein Sichtschutz als wirklich eine ernstzunehmende Barriere, aber es scheint zu funktionieren, sonst würde er es nicht tun. Und ich habe ein altes Vogelbuch von 1928, so ein kleines Heftchen, ist das eher, da wird der Kleiber auch noch Blauspecht genannt. Und in einem anderen Buch aus der ähnlichen Zeit wurde er Spechtmeise genannt. Also man hatte echte Schwierigkeiten, ihn irgendwo einzuordnen. Und er bewegt sich spechtig. Er sieht auch ein bisschen spechtig aus. Er hat einen richtig kräftigen Schnabel, kriegt sogar Haselnüsse aufgepickt, klettert an den Bäumen hoch und runter wie die Spechte auch. Gut, die klettern nicht kopfüber runter wie der Kleiber, aber verhalten sich durchaus ähnlich. Und vor allem darf er nicht unerwähnt bleiben in dieser Reihe der Wintervögel, weil er so lautstark auch ist. Ja, und meine allererste Praktikantin damals, 2010, als wir die Schule gegründet haben, sie kam wieder von ihrem Sitzplatz und hat gesagt, Paul, ich habe einen Vogel mitgebracht. Ich habe den Üb-Üb-Vogel mitgebracht. Und seitdem ist der Kleiber für mich der Üb-Üb-Vogel, weil das ruft er. Er ruft üb, 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 üb. Oder üb, 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 üb. Die Wintervögel, Meisen, Finken, Spechte. Üb, 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 üb. Der Kleiber, ganz klassischer Ruf in verschiedensten Variationen. Mit dem Üb konnte ich mir das auf jeden Fall gut merken. Dank an Maren und damit auch ein Gruß an die ganze Leipzig-Gang, weil dort wohnt Maren und wirkt mit ihrer Wildnisschule und mit ganz vielen anderen tollen Wildnisleuten. Ja, das soll es gewesen sein für heute, der letzte Podcast im Januar. Wir hören uns in ungefähr 2 Wochen wieder und ich freue mich auf Rückmeldung von euch und freue mich auch auf noch weitere Abonnenten in unserem Telegram-Kanal unter t.m/vogelpodcast. Sagt's weiter, verbreitet das Wort für unsere lieben Freunde, die Gefiederten. Lauschen wir zum Abschluss noch einmal der Stille auf dem Zinken. Das wäre ein grandioser Abschied. 3 Keulgraben und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, die Sumpfmeise mit ihrem Chip, 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 Chip. Sumpf, 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 Sumpf. Ganz anders als die Weidenmeise mit dem etwas leidenden Wei, 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 Wei. Nein, Sumpf, Sumpf, Sumpf. Ach kommt, ich nehme euch kurz mit. Wir gehen noch mal kurz dabei ran. Gucken, ob wir die noch ein bisschen näher rankriegen. Ich liege ja ganz gut in der Zeit heute. Sie wechselt immer den Standort. Aber sehr schön. Gut, gehabt euch wohl. Das war's. Liebe Grüße vom Zinken von eurem Pfologen Paul.